Aber es ist natürlich auch diese ganze natürliche die Vorstellung vom Bildungsbürgertum und von dem Kanon und von der Tradition, die durch die Schule transportiert wird. Aber auch Traditionen kann man verändern. Und zwar sehr schnell. Und
kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ihr habt schon gehört, wir freuen uns sehr. Wir sind heute in dieser Folge zu dritt und haben wieder eine digitale Brücke gebaut nach Berlin.
Wieder nach Berlin.
Genau, es ist immer Berlin. Und wir würden uns super, super freuen, wenn unsere heutige Gästin sich unseren ZuhörerInnen vorstellen wollen würde.
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Mein Name ist Olga Krasnova, ich bin Schriftstellerin. Ich habe bisher 4 Romane geschrieben und ein Sachbuch, das im Duden Verlag rausgekommen ist. Es ist eher ein Essay, glaube ich, als ein richtiges Sachbuch. Und das heißt Macht der Mehrsprachigkeit. Und ich glaube, bei meinem Schreiben geht es immer sehr viel um Zugehörigkeit und um politische Gewalt auch, die natürlich daraus resultiert. Es wird oft als Heimat missverstanden. Und mir geht es eigentlich tatsächlich eher um die Folgen der ganzen Grenzziehungen. Genau, und die Macht der Mehrsprachigkeit war für mich ein sehr persönliches Anliegen. Und ich wohne in Berlin, bin 36 und habe 2 Kinder. Ich glaube, da hört es auch schon auf.
Und du hast ja auch mitgemacht bei diesem Band, das sage ich jetzt mal, weil wir das auch schon öfter erwähnt wurden, Heimat ist unser, eure Heimat ist unser Albtraum, und hast da einen Text zu Privilegien.
Genau.
Das ist vielleicht auch im Kontext von den Themen, die wir immer so besprechen, auch nochmal eine große Empfehlung, da reinzuschauen. Aber da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir freuen uns total, endlich gefühlt, über das Thema Mehrsprachigkeit mal eine Folge zu machen, weil das ein Thema ist, was bei uns auch immer so ein bisschen mitschwingt, logischerweise. Wir haben uns schon oft Gedanken darüber gemacht, mit wem wir auch darüber sprechen könnten und so, und waren so ein bisschen so: Können wir jetzt direkt die Autorin anschreiben und fragen, die tatsächlich auch ein Buch dazu rausgegeben hat? Oder ist es vielleicht auch too much? Sollen wir uns das trauen? Und deshalb haben wir uns umso mehr gefreut, dass du direkt gesagt hast: Ja, klar, können wir gerne, gerne machen.
Und wir wissen auch, dass das Interesse unserer ZuhörerInnen genau an diesem Thema im Kontext Bildung und Schule riesig groß ist. Und wir haben jetzt eben im kleinen Vorgespräch schon gesagt, viele wissen das, Nicole und ich unterrichten ja auch Deutsch. Und da ist in der Oberstufe, aber eigentlich auch schon früher sogar, Mehrsprachigkeit auch immer Thema. Auf theoretischer Ebene, ja, tatsächlich spricht man dann sehr viel über Mehrsprachigkeit. Und dann ist es ganz absurd, denn man spricht eben über dieses Thema, aber man spricht in Schule selten darüber, wer eigentlich von unseren SchülerInnen tatsächlich mehrsprachig ist. Und diese Tatsache, die ja auch eine riesengroße Ressource, ganz viel Potenzial, ganz viel mit Identität und Persönlichkeiten zu tun hat, spielt aber in Schule eine zumindest bis jetzt eher untergeordnete Rolle. Und nicht ganz umsonst fragen dann auch oft OberstufenschülerInnen, warum jetzt auf einmal im Kontext von Sprache so viel über Mehrsprachigkeit gesprochen wird. Aber wenn es dann darum geht, wie funktioniert eigentlich Fremdsprachenunterricht, welche Fremdsprachen werden unterrichtet, was sind das eigentlich für Fähigkeiten, die man hat, wenn man mehrere Sprachen beherrscht, und all diese Dinge, darüber wird eben in Schule nicht so häufig nachgedacht. Deshalb glaube ich, ist das so ein bisschen ein Spannungsfeld, über das wir uns super, super gerne mit dir unterhalten wollen würden.
Mhm, sehr, sehr gerne. Und was mir, glaube ich, noch wichtig wäre, wäre vielleicht auch der Zusammenhang, nicht nur welche Sprachen unterrichtet werden, sondern was eine soziale Klasse darüber aussagt, jetzt unabhängig von der Herkunft, sondern ich glaube, das ist tatsächlich eine Klassenfrage. Und natürlich ist es auch eine postkoloniale Frage, auch selbst wenn Menschen die vermeintlich richtigen Fremdsprachen sprechen, ist es trotzdem immer noch eine Frage auf der Hautfarbe oder demjenigen, die diese Sprachkenntnisse zugetraut wird und wem eigentlich nicht.
Ja, du hast ja gerade zu Beginn auch schon gesagt, dass dir das total wichtig war, diesen Text, dieses Buch zu schreiben. Vielleicht kannst du mal ein bisschen ausführen, warum dir gerade das so eine Herzensangelegenheit war.
Ich bin selbst mit 11 nach Deutschland gekommen und danach damals in Hessen und es gab überhaupt keine Vorbereitung. Man hat mich einfach um 2 Klassen zurückgestuft und das war meine einzige Einführung in Deutsch. Und die ganze Schulzeit hindurch, ich hatte ein paar sehr gute Deutschlehrerinnen, vor allem die erste war unglaublich. Und danach war das entweder wahnsinnig gut oder wahnsinnig schlecht. Aber mir wurde immer gesagt, dass mein Deutsch sei nicht gut genug. Natürlich am Anfang war es auch nicht, aber dann ziemlich bald war es eigentlich völlig in Ordnung. Und auch definitiv nicht schlecht. Ich meine, das Einzige, was ich kann, ist schreiben. Ich habe überhaupt kein musikalisches Gehör. Das kann bei mir Jahrzehnte dauern, bis ich merke, dass ich ein Wort falsch ausspreche. Aber das ist in jeder einzelnen Fremdsprache so. Also ich kann zum Beispiel bis heute kein Französisch aussprechen. Das funktioniert einfach nicht, aber ich kann es wunderbar lesen.
I feel you.
Genau, ich weiß halt schriftlich auch, wie es funktioniert, aber linguistisch gesehen ist das schwierig. Und ich habe sehr viele Freundinnen, die zwar vielleicht mit mir Linguistik studiert haben und ich immer Literaturwissenschaften. Ich meine, also es gibt, glaube ich, einfach oft unterschiedliche Zugänge auch dazu, wie man eine Sprache erlernen kann. Zum Beispiel mit meinem Hebräisch und Arabisch bin ich ausgestiegen, weil ich es nicht lesen konnte. Und dann habe ich noch angefangen zu studieren und dann im Studium war es nicht so völlig in Ordnung. Und dann habe ich nochmal literarisches Schreiben studiert und in Leipzig. Und da wurde, war es nie Thema. Also wirklich nie. Und dann habe ich auf einmal mein erstes Buch veröffentlicht und dann hieß es, ich bin eine Autorin mit Migrationshintergrund und ich würde Migrationsliteratur schreiben. Und alle Migrationsautorinnen damals fielen nur dieselbe Kategorie. Es ist unabhängig davon, es war keine ästhetische Frage, keine stilistische, keine Frage nach literarischen Motiven, sondern ausschließlich, wo Mann oder die Eltern oder sogar die Großeltern geboren sind. Ich fand das irgendwie ein bisschen krass. Das hat wirklich so alles, was eigentlich in der im Studium gelehrt wird oder in der ersten Klasse, 5. vielleicht, Deutschunterricht, auf einmal spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Und normal sind diese Herkunft steht im Vordergrund, nichts mehr. Und ich dachte, es ist komisch. Ich habe so oft damals gehört, mein Deutsch sei anders. Und ich habe die ganze Zeit gefragt, ja, aber wo denn? Sagen Sie es doch mal. Und da kam mir aber nie eine Antwort. Ich meine, mittlerweile ist es 10 Jahre her und ich glaube, das kommt nie, also das, die Aussage fällt nicht mehr, aber ich fand es immer ein bisschen komisch und auch diese Zugänge dazu, dass man Deutsch angeblich nie erlernen kann, die eigentlich der Wissenschaft komplett widersprechen. Und auch heute ist das natürlich auch diese Frage, auf einmal wurden meine Kinder dann unter nicht deutsche Herkunftssprache geführt. Und ich dachte, definitiv nicht. Es ist klar, und das war, ich weiß nicht, im Kindergarten war das mir so ein Thema, dass wir zu Hause kein Deutsch sprechen. Nee, ehrlich gesagt, das Deutsch ist hier nicht das Problem, sondern eher mein Russisch. Also was halt wirklich schlecht geworden ist und auch mit der Zeit darüber können wir uns gerne unterhalten. Und aber ich fand irgendwie oft diese Zugang zu der Mehrsprachigkeit ist irgendwie sehr unterschiedlich und das hat mich sehr, sehr gestört. Ich habe heute einfach die Ressourcen, einfach zu sagen, dass es eine Klassenfrage ist. Oder dass ich mittlerweile, glaube ich, weiß, wie man eine Fremdsprache erlernt. Natürlich bin ich keine Pädagogin, aber ich weiß in etwa, wie es funktionieren könnte. Und genau, und dieses ganze Diskurse, die auch in Schulen geführt werden, ich wohne auch in Neukölln, die ärgern mich extrem. Oder dass man jetzt auf einmal, es gibt ja so wahnsinnig viele Berichte, die es einfach nur rassistisch sind, wie das letzte Beispiel bei MoMA. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es war eine weiße deutsche Frau, die ihr Kind nicht einschulen will.
Ja, das habe ich gesehen. Das ging auch viral, dieses Video, ne? Unter Tränen hat sie sich dann gefreut, dass sie an einer anderen Schule einen Platz gefunden hat für ihr Kind, ne?
Ich kann ja auch total verstehen, wieso alle Privatschulen hier also das war das Einzige, ich dachte so, okay, ich verstehe total, weshalb die alle Privatschulen abgesagt haben. Und das ist krass, aber das ist weit verbreitet. Und Deutsch wird im meisten Fall ein scheiniges Argument geführt, dass man angeblich Deutsch verlernt oder sonst was, weil das nicht stimmt. Und das Niveau hier, was das Deutsch angeht, ist nicht, würde ich einfach mal sagen, wahrscheinlich nicht niedriger als eine Privatschule. Und ich kenne sehr viele Abgänger von diesen Privatschulen, die auch nach 13 Jahren hier eher schlecht Deutsch sprechen. Wahrscheinlich ein ganz gutes Englisch, aber das Deutsch ist nicht so, wie es sein sollte, wo es irgendwie Familien sind, wo Deutsch gesprochen wird. Und bei der Privatschule ist es irgendwie auf einmal Mehrsprachigkeit etwas Erstrebenswertes, weil es eine digitale Abgrenzung gibt. Aber wenn man so ganz ehrlich sind, nur Leistung ist da nicht unbedingt. Also an manchen sehe ich nicht an allen, aber Leistung ist halt nochmal eine andere Frage. Genau, und all diese Gründe haben ein sehr langer Monolog jetzt, aber all das hat, glaube ich, auf diesem Sachbuch geführt.
Ja, vielen Dank.
Danke. Ja. Ich glaube, es kommen auch einfach super viele Themen beim Thema Mehrsprachigkeit tatsächlich zusammen. Ne? Mhm. Also man sieht ja auch in deinem Text, dass du aus so verschiedenen Blickwinkeln auch auf das Thema schaust. Ne? Also einmal natürlich also die Wertigkeit der Sprachen, ne? Also welche Sprache wird überhaupt wie intellektuell oder gewollt und so weiter bewertet. Ne? Da hast du ja jetzt auch schon ein bisschen was zu gesagt. Dann aber auch, wie eigentlich das Deutsch von unterschiedlichsten Menschen bewertet wird. Ne? Also nicht nur, wie viele Sprachen sprichst du, sondern wer spricht auch wie Deutsch und wer ist sozusagen dazu befähigt, überhaupt zu einer Deutschsprecherin offiziell so gefühlt genau zu werden. Ne? Das ist ja auch eine wichtige Perspektive. Und dann haben wir einmal dieses Schulische da drin und einmal auch natürlich das Gesellschaftliche. Welche Kontinuitäten schreiben sich auch in diesen Diskurs irgendwie ein? Woran liegt das und so? Und das finde ich total spannend. Deshalb monologisiere, solange du willst, weil du bist die Expertin. Und es gibt ja tatsächlich einfach unglaublich viel zu dem Thema zu sagen.
Ja, ich glaube, da kommen wirklich so viele Faktoren zusammen, die man wahrscheinlich auch nicht einzeln betrachten kann. Sondern es ist, glaube ich, erst so das Gesamtproblem, womit wir es zu tun haben.
Wir gehen natürlich jetzt auch viele Gedanken durch den Kopf. Du, an vielen Stellen sagst du auch, dass das natürlich viel, du hast ja eben schon den Begriff der sozialen Klasse benutzt. Das heißt, wenn man über Mehrsprachigkeit spricht, dann spricht man scheinbar immer auch über ein Politikum. Und man spricht wohl auch darüber, dass jetzt, wenn wir Deutschland als Beispiel nehmen, dass das natürlich auch ein bisschen was mit staatlicher Steuerung zu tun hat, die sich natürlich im Bildungssystem dann sehr stark manifestiert. Ihr habt das jetzt beide schon angesprochen. Da geht es um die Frage, welche Sprache ist eigentlich mit welchem Prestige verbunden? Also wir unterrichten an sehr vielen Schulen, kann man moderne, in Anführungszeichen, Fremdsprachen lernen, also Französisch, Spanisch, Italienisch. Aber das ist ja nur ein sehr, sehr kleiner, sehr europäisch zentrierter Blick auf die Sprachenvielfalt, die es so gibt und natürlich auch total absurd, wenn man dann schaut, was sind denn so Sprachen, die SchülerInnen mitbringen in der Gesellschaft, in der wir leben. Und da werden natürlich ganz, ganz viele Sprachen von vornherein ausgegrenzt. Also die werden gar nicht in den Fächerkanon eingebunden. Und da wäre natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, was werden denn da für Kontinuitätslinien fortgeschrieben und warum werden manche Sprachen wie jetzt beispielsweise Russisch, Polnisch, Türkisch und Vietnamesisch und ganz viele andere, die ich jetzt nicht nenne, die aber sicherlich auch dazu gehören, warum werden die anders bewertet, scheinbar? So wirkt es ja.
Es ist natürlich immer noch das Ergebnis, ich meine, das deutsche Bildungssystem ist natürlich auch eins, was sich natürlich noch an dem, mitunter auch an der Tradition orientiert, was wurde schon vorher unterrichtet, aber auch die hat sich verändert. Zum Beispiel, als Deutschland und Frankreich noch Erzfeinde waren, dann wurde weniger Französisch unterrichtet, würde ich einfach, oder zumindest halt natürlich nicht für die unteren Schichten. Also Physik, natürlich der Adel hat immer Französisch gesprochen, deswegen Französisch ist nicht nur wegen der Verbreitung, sondern auch natürlich von der Geschichte her eine sehr wichtige Sprache, weil es natürlich die Sprache der Elite war. Und noch heute ist im diplomatischen Dienst, muss man immer noch Französisch sprechen, aber das entspricht natürlich nicht unbedingt dessen, was tatsächlich in der Klassengemeinschaft vielleicht gelebt wird, wo es tatsächlich wahrscheinlich mehr Türkisch als mehr Französisch in manchen Gegenden gesprochen wird. Und zum Beispiel Latein ist natürlich auch nochmal geschichtlich, aber Latein, ich habe auch meine Erziehung, ich habe nichts gegen Latein, ich habe das nie gebraucht. Also Türkisch hätte mir, glaube ich, deutlich mehr weitergeholfen, und eine andere lebende Fremdsprache als Latein. Also mir erschließt sich der Sinn dessen, weshalb man das ausgerechnet dann in der Schule in der Klasse 7 einführen muss, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, man kann es bequem an der Uni anbieten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich notwendig ist, schon in der 7. Klasse. Also ich bezweifle es sehr. Und aber es ist natürlich auch diese ganze natürliche Vorstellung vom Bildungsbürgertum und von dem Kanon und von der Tradition, die durch die Schule transportiert wird. Aber auch Traditionen kann man verändern. Und sagt sehr schnell. Und Und das ist natürlich komisch, über Innovation in der Schule zu sprechen, wenn das letzte Jahr überhaupt gezeigt hat, dass es gegenwärtig überhaupt kein Konzept gibt, also null. Mhm. Und genauso ist es bei der Mehrsprachigkeit. Das ist natürlich ein Politikum, die Schulen sollen Deutsch bleiben oder was man unter Deutsch versteht, aber das entspricht nicht der Lebensrealität der SchülerInnen. Wir haben völlig super diverse Klassen und sie werden immer diverser. Ich glaube, was mich immer so ärgert, ist, dass die Politikerinnen auch versuchen, über Bilinguality zu sprechen, aber das ist durch. Wir haben in der Schule tatsächlich Familien mit drei oder vier Sprachen mindestens. Ich glaube auch diese bilinguale Erziehung, wir sind schon längst drüber, aus meiner Erfahrung. Das ist natürlich sehr begrenzt ist und ich bin keine Pädagogin. Aber ich glaube, das ist auch eigentlich ein völlig anderer Diskurs, den wir führen. Und diese bilinguale in Schulen reicht, also die, von denen wir in Berlin viele haben, aber die reichen auch nicht aus. Weil sie bilingual sind und wir brauchen mehr und mehr Öffnungen. Und dann auf der anderen Seite, bei den Privatschulen ist es mir alles kein Problem. Und bei den Privatschulen, da kriegt man, je nachdem, wie viel man gerade zu zahlen, aber da kriegt man auch mitunter andere moderne Fremdsprachen. Zum Beispiel in München gibt es Schulen, eine Schule, die bieten, glaube ich, 19 Fremdsprachen an.
Wow.
Aber kostet irgendwie 15 bis 20.000. Und das sind nicht nur die europäischen Sprachen, sondern das ist ganz nach der Herkunft der SchülerInnen ausgerichtet. Mhm. Das hat natürlich, wenn die Eltern Arabisch wollen und die anderen Kinder auch, kein Problem. Mhm. Wird sofort eine Arabischklasse aufgemacht. Oder auch an den Unis werden ja auch alle Fremdsprachen unterrichtet, ohne Wertigkeit, nur eine A, das kriegt man auch. Und wieso kann man das nicht auch in den Schulen anbieten? Das ist einfach, ich glaube, weil der Deutsche, die sind einfach so faul. Essen schneiden nochmal wirklich. Oder es fehlt einfach die Energie, das Interesse. Das bei den Leuten, die eigentlich dafür bezahlt werden, überhaupt irgendwas für die Schule auszuarbeiten, halt nicht nur bei Fremdsprachen, sondern allein der Schulbedarf.
Absolut, ja. Also das Wort Querdenken kann man ja jetzt nicht mehr benutzen.
Nee, das ist leider besetzt.
So, das ist jetzt, da denke ich irgendwie ganz oft drüber nach und das sagen ja auch viele Leute immer. Aber so out of the box denken, ne, nennen wir es mal so, in der Schule, das ist halt was immer sehr, sehr schleppend vorangeht. Und das ist ja auch ein Grund, weshalb wir uns hier mit ganz vielen Menschen auch unterhalten und unterhalten wollen, die eben nicht in diesem System selber irgendwie drinstecken und Impulse geben können. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns dann dahinstellen können und das irgendwie verändern können. Aber die Idee ist ja auch so ein bisschen, je mehr Leute das hören, desto mehr kann man vielleicht auch nach oben hin so ein bisschen Druck machen oder Ideen sammeln, wie man Dinge verändern könnte. Und wir haben einmal eine Folge mit dem Street College in Berlin gemacht und da ging es auch um eine Bedarfs- und Stärkenorientierung. Und das, was du jetzt nennst von dieser Privatschule, das ist ja eigentlich auch genau das, ne? Weil es geht ja auch nicht nur darum, dass man einfach wahllos irgendwas anbietet, sondern es geht ja auch darum, überhaupt erstmal herauszufinden, welche Sprachen sind denn an unserer Schule überhaupt relevant, ne? Also wie sieht denn überhaupt unsere Schülerinnenschaft aus? Und das hat ja auch viel mit Interesse und Zuwendung und überhaupt einem gegenseitigen Kennenlernen zu tun. Und wir waren im Mai auf einer Fortbildung und in einem Seminar ging es auch um das Thema Mehrsprachigkeit. Und da haben wir beispielsweise, wir sind ja in Köln, und da haben wir erfahren, dass es in Berlin an Schulen die Stelle des Sprachenkoordinators, der Sprachenkoordinatorin tatsächlich gibt, was eine Funktionsstelle an Berliner Schulen ist. Haben wir vorher noch nie was von gehört. Das Festival war in Berlin und für alle war das irgendwie so ein bisschen klar, worum es geht. Und wir so, stopp, also wir unterrichten, wir kennen diese Position überhaupt nicht. Das ist natürlich immer die Frage, wie wird das Ganze dann auch ausgefüllt und wie viel Energie und weiß ich nicht, Stunden können da reinfließen und so. Aber da haben wir von dem Beispiel gehört, dass überhaupt erstmal erfasst wurde in der Schule, welche Sprachen gesprochen werden, auch, also egal, ohne Bewertung, ne, egal jetzt auf welchem Niveau, sondern einfach nur, wer spricht eigentlich was zu Hause. Und da kamen auch dann bei diesem Beispiel total erstaunliche Ergebnisse bei rum, weil die LehrerInnen selber gedacht haben, dass ganz andere Sprachen gesprochen werden. Und bei denen war dann beispielsweise auf Platz 1 dieser Erhebung Albanisch. Und die haben alle gedacht, es wäre Arabisch, Türkisch. Oder? Also ich glaube, das war eine Schule in Kreuzberg. Und das ist was, worüber wir uns auch ganz viele Gedanken machen, weil das natürlich irgendwie auch was damit zu tun hat, wie viel Wertschätzung und Zuwendung man auch den eigenen SchülerInnen entgegenbringt, ne? Weil einfach so ein Aufdrücken von, ja, wir leben in einem Einwanderungsland, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, aber wir entscheiden jetzt wieder aus unserer Perspektive heraus, was wohl die Sprachen sind, die jetzt am meisten gewollt sind. Das ist ja auch wieder absurd, ne? Weil das ist ja einfach nur so ein, so, ja, ich glaube, so wenn ich mir die Schülerinnenschaft angucke, dann ist das hier bestimmt türkisch. Aber das ist ja auch völlig, ein wieder völlig falscher Blick darauf, ne? Und deshalb frage ich mich immer, ob es da nicht irgendwelche, ja, Mechanismen geben könnte, dass das einfach so Standards sind, dass man das an der Schule macht, ne? Also das ist, ich fand es ganz toll, das zu hören. Und wie du schon sagst, da kommt dann ja vielleicht auch raus, dass Leute 3, 4 Sprachen sprechen, ne? Oder was auch immer.
Auf jeden Fall. Oder auch, was mich immer fasziniert, dass wir erfolgreich eigentlich diese Privatschulen sind, aber die aus der Community heraus entstehen. Aber das ist mir auch zum Beispiel, es gibt, glaube ich, in Berlin eine trilinguale Schule mit Spanisch und Portugiesisch und Deutsch. Die ist halt natürlich komplett auf diese, auf Menschen aus Lateinamerika zugeschnitten. Mhm. Damit sie alle 3 Sprachen sprechen. Oder die skandinavische Schule, wo sie, glaube ich, 5 Sprachen anbieten. Oder 4. Also alle skandinavischen Sprachen noch komplett problemlos. Oder auch die russische Privatschule. Wo sie wir komplett das Deutsche und das Russische System machen. Und sie haben auch kein Problem, also sie haben überhaupt, sie haben mehr als genug Anmeldungen. Aber das ist das Problem auch, so welche Community hat eigentlich das Know-how, um das aufzuziehen und die Energie oder überhaupt. Natürlich, es geht ja natürlich nur, wenn die Leute schon eine Weile hier sind und nochmal eine Energie haben, um da reinzustecken. Und das ist zum Beispiel bei vielen anderen Communities nicht möglich oder zurzeit nicht möglich, aber es wird vielleicht kommen. Das im Prinzip wäre es mir auch ehrlich gesagt eine Aufgabe des Staates. Das mir anzubieten, dass wir auch, wir reden ja immer, die Politikerinnen erinnern uns wahnsinnig gerne von Parallelgesellschaft. Man muss ja auch ein Angebot machen, das eben aufzuweichen, dass die Leute nicht ausweichen müssen.
Ja, selbstverständlich.
Ich bin auch bei Russisch so erstaunlich, aber eigentlich bei welchen Organisationen ich mich dann plötzlich doch melde. Von denen ich auch nicht dachte, dass ich ihre Werte teile, aber die haben halt den letzten Russisch unterrichtet, und natürlich sind die dann im russischen Haus. Und halt nicht. Ja. Zentrale für politische Bildung. Später schon, aber also erstmal ist natürlich die erste Anlaufstelle das russische Haus. Und so ist es, glaube ich, bei fast allen Sprachen so. Seit auf der einen Seite möchte man immer durchgreifend alles staatlich ordnen, auf der anderen Seite lässt man sich hier ganz viele Sachen einfach umgehen. Auch gewollt.
Ja. Oder labelt sie auch so ein bisschen um, ne? Also du beschreibst ja auch, das hast du ja eben schon angesprochen, dass dann zum Beispiel, wenn Kinder in den Kindergarten kommen, dann wird eben erfasst, wer spricht denn jetzt hier muttersprachlich Deutsch. Und dann ist ja schon ein gewisser Stempel da, eine bestimmte Lesart, dann wird schon automatisch unterstellt, dass da eine gewisse sprachliche Entwicklung oder eine gewisse sprachliche Kompetenz nicht so ausgebildet ist, wie sie vielleicht sein sollte. Aber man könnte ja an der Stelle auch genau andersrum vorgehen, das, was du jetzt eben zu den SprachenkoordinatorInnen an weiterführenden Schulen auch gesagt hast. Es wäre ja auch ein anderer Blickwinkel zu gucken, welche Sprachen kommen denn da mit dem Kind? Welche Sprachen sind in der Familie? Und dass man sich vielleicht auch einfach hinsetzt und das wäre für mich als Erzieherin ja auch wichtig zu wissen in dem Moment, ne? Was ist die Sprache, in der sich das Kind besonders wohlfühlt? In welchen Situationen spricht das Kind diese Sprache oder jene Sprache? Und ohne dass natürlich wir jetzt nicht mit einem Fingerschnips eine Situation herstellen können, in der ErzieherInnen in Kitas auf einmal alle Sprachen auch bedienen können. Das ist natürlich nicht möglich, muss vielleicht ja auch gar nicht sein. Aber dass man eben quasi dieses Stärken- und Bedarfsorientierte mehr in den Fokus stellt und eben nicht das Defizitäre, das sich dann ja auch über die Grundschule bis in die weiterführenden Schulen zieht.
Genau.
Und das finde ich schwierig.
Und das wird ja auch zumindest in Berlin ja immer veröffentlicht, der Schlüssel, wie viele Kinder die nicht Herkunftssprache Deutsch sprechen in einer bestimmten Schule. Und das wird natürlich dazu, dass sie abschreckend wirken. Ich meine, das klingt auch abschreckend. Das ist auch genau aufgebaut, um abschreckend zu klingen, linguistisch gesehen. Aber es ist natürlich, das sagt ja nichts über das Niveau der Sprache aus. Ich glaube nicht, dass meine Kinder, oder ich meine, soweit ich das beurteilen kann, ich glaube nicht, dass sie ein sehr schlechtes Deutschniveau haben, aber ich garantiere, dass sie ein sehr schlechtes russisches Niveau haben. Oder auf Arabisch. was deutlich schlechter so sein könnte, weil eben nicht das Deutsch, was sie vermeintlich nicht können.
Ja, das ist ja ein Stempel, ne? der ein Defizit sozusagen stempelt statt eine Stärke, ne? Und das ist ein ganz bestimmter Blickwinkel und der ist schon krass.
Ja, das ist eine alleine. Ich weiß es selber nicht, aber ich weiß halt auch nicht, inwieweit. Es gibt zum Beispiel hier, wenn die Kinder 4 Jahre sind in Berlin, wird ein Spracherhebungstest gemacht. Aber der wird von den Kindergärtnerinnen durchgeführt. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich die Kompetenz der Kindergärtnerin ist, tatsächlich das linguistisch oder pädagogisch einordnen zu können. Und auch teilweise, es gibt einen Test, wo Kinder Oberbegriffe zuordnen müssen. Und ich habe nachgefragt, welche Oberbegriffe es ist. Also sind es theoretische Oberbegriffe, sind es philosophische Oberbegriffe, geht es um Satzarten oder, und das wusste sie nicht. Ich war selber das nicht verständlich, was sie genau wie zuordnen kann. Natürlich kann das Kind das auch nicht zuordnen, ich könnte es auch nicht. Wenn ich nicht weiß, in welcher Kategorie das. Und ich glaube auch diese Tests, ich weiß halt nicht, inwieweit sie eigentlich aussagekräftig sind. Und es ist natürlich klar, dass sie halt überall einen Mangel. Aber auch in dem, also wir haben ja seit Corona gesehen, das Geld ist ja scheinbar genug da. Das ist ja anscheinend nicht das Problem, was wir als Gesellschaft haben. Wieso setzt man das Geld nicht da ein? Und tatsächlich, es kann ja auch nicht so schwer sein, in Kindergärten tatsächlich linguistische Fachkräfte einzustellen. Ja. Das ist halt auch interessant, deshalb ist es uns das als Gesellschaft nicht wert.
Ja, genau.
Und komischerweise, und darüber sprichst du ja auch viel in deinen Texten, verschieben sich ja dann auch wieder diese Wertigkeit, ne? Und es ist immer eine Frage, wer definiert so was, zu welchem Zeitpunkt als wie wertvoll. Und dann kommt es beispielsweise in der freien Wirtschaft dazu, dass Menschen, die Arabisch sprechen, dann ganz besonderes Kapital quasi so als Humankapital fast schon gelten, die brauchen wir, dann können wir nämlich Geschäftsbeziehungen führen und so weiter. Und auch da klingt sich dann wieder struktureller Rassismus ein, nämlich wenn dann eine weiße Person, und das, ich weiß gar nicht, ob du es in deinem Buch geschrieben hast oder ob ich es in einem Talk von dir gehört habe, ja, aber da beschreibst du das super auf den Punkt, ne, dass genau in dem Moment natürlich die weiße Person, die Arabisch spricht, dann auch wieder bevorzugt wird, weil sie das durch ihre vermeintliche Intelligenz, ihren Willen, ihren Ehrgeiz oder wie auch immer Arabisch gelernt habe. Und überhaupt nicht überprüft wird, ob das Arabisch denn tatsächlich, und das ist es ja in den seltensten Fällen, dann genauso gut ist wie das von einer Person. Also du kritisierst ja auch den Begriff der Muttersprache, kannst du vielleicht gleich nochmal ein bisschen erklären, ne? Aber von einer Person, die von Geburt an Arabisch spricht. Ne? Und das sind natürlich immer so Fragen, wo man echt mal genauer hingucken muss, so wer hat da auch wieder so Deutungshoheiten und an welcher Stelle wollen wir das denn wieder? Denn an den Universitäten ist es dann wieder gewollt, ne? Und in der Schule wird Kindern gesagt, ja, ihr dürft jetzt noch nicht mal auf dem Schulhof privat Türkisch sprechen und dann ist man aber eine total tolle Ärztin, wenn man auch Türkisch sprechen kann, weil man dann irgendwie in bestimmten Bereichen arbeiten kann und das ist ja das ist ein Unding, ne? Das ist ja völlig unverschämt eigentlich.
Ja, das ist halt natürlich, das regelt auch den Zugang zum Markt, dann zum Arbeitsmarkt, weil auf einmal die Qualifikation und wenn nicht, und das ist halt natürlich auch struktureller Rassismus spielt eine riesen Rolle da.
Absolut. Vielleicht kannst du das mit der Muttersprache, weil das ist, glaube ich, auch was in Schule noch nicht so richtig angekommen ist, nochmal so ein bisschen erklären, warum du eigentlich sagst, ja, der Begriff der Muttersprache ist überhaupt nicht der richtige Begriff.
Der ist natürlich ideologisch vorbelastet. Das ist genauso wie Heimat. Das kommt noch von Herde, dass man natürlich nur, oder es wurde auch in Deutschland ganz viel darüber geschrieben, noch vor 200 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Das ist halt natürlich ein Begriff, was der feststellend ist, Muttersprache bei Herde. Man kann nur eine Sprache sprechen, man kann sie nur von Geburt an sprechen, sie wird durch die Mutter und durch die Muttermilch übertragen. Das ist eine Sprache, die hat man für immer, die kann man nicht erlernen. Und genau, und man hat nur sie. Und dann aber, es ist halt zum Beispiel in meinem Fall, ich bin mit 11 nach Deutschland gekommen, meine Muttersprache ist Russisch, mein Deutsch ist um einiges besser. Trotzdem kann ich nicht sagen, dass ich eine deutsche Muttersprachlerin bin, obwohl ich das glaube ich, ehrlich gesagt, ich fühle mich nicht einem deutschen Muttersprache unterlegen. Bei Russisch wiederum, was meine vermeintliche Muttersprache ist, mein Russisch ist nicht auf dem Level. Ich verstehe alles, ich kann fließend sprechen, ich mache beim Schreiben viele Fehler die mir nicht passieren dürften mit 36. Nicht mal nach der dritten Klasse. Das ist halt oft, ich brauche immer 3 Tage, um wieder reinzukommen, diese Sprache. Das ist halt tatsächlich, was ich aktiv lerne und verlerne. Klar, russische Vokabeln lerne ich wahrscheinlich aktiv schneller als französische. Aber auch da ist es manchmal fraglich. Und es gibt auch viele Untersuchungen, die ja, deswegen würde ich einfach vorziehen, von der Erstsprache mit Zweitsprache zu sprechen, was man übrigens auch bei den Translationswissenschaften macht, wo es genau darum geht, wer kann in welche Sprache übersetzen. Man verlässt sich nicht darauf, dass jemand sagt, das ist meine Muttersprache, ich kann jetzt dolmetschen. Das würde, glaube ich, niemand, der bei Verstand ist, zulassen, sondern es gibt eine A-Sprache, es gibt eine B-Sprache und eine C-Sprache. Niemand fragt nach der Muttersprache, sondern es gibt einfach ganz klare Tests, nach denen wird getestet und dann darf man in Aus- oder Indisch-Fremdsprache oder Muttersprache oder was auch immer übersetzen. Aber es ist einfach eine Leistung, die gemessen wird. Und so ist es, glaube ich, bei allen Sprachen. Die haben hier die Instrumente, um tatsächlich zu sagen, was ist jetzt, das wurde ja auch in der Europäischen Union eingeführt, das A1-Niveau, A2, B2. Auch das ist natürlich fragwürdig oft und sehr eurozentristisch, vor allem beim Deutschlernen, extrem eurozentristisch. Und sind viele Inhalte, die vielleicht fragwürdig sind. Aber trotzdem haben wir bestimmte Messinstrumente, um tatsächlich die Leistung jetzt ab. Gesehen von der ganzen Ideologie, die dahinter steckt, diese Muttersprache, nicht durch die Herkunft oder was auch immer, das hat ja eigentlich nichts mit der Sprachbeherrschung per se zu tun. Und es gibt auch in der Wissenschaft, das ist oft die Ideologie natürlich oder das Narrativ, was bestärkt wird, aber es gibt zum Beispiel auch diese berühmte Ansicht, dass man eine Fremdsprache erst bis zum, glaube ich, um 11, wenn man 11 Jahre alt wird, schließt sich das Fenster und ab dann kann man es angeblich nicht mehr erlernen. Dann auf der anderen Seite gibt es aber viele Untersuchungen, die zeigen, dass sehr viele Menschen eigentlich später die Fremdsprache noch besser erlernen können als vorher. Und auch diese das angebliche akzentfreie Reden oder nicht, bin mir auch da nicht sicher, ob das irgendwie nicht damit zusammenhängt, ob manche Menschen irgendwie musikalisch, ich weiß nicht, ob das musikalisch oder linguistisch oder das auch immer mehr begabt sind als andere. Ich höre mich in jeder einzelnen Fremdsprache komisch an. Also, und ich weiß halt nicht, ob wir tatsächlich schon und wir diese Diskussion nicht einfach mal komplett ideologiefrei führen könnten, tatsächlich, wo es ausschließlich um Linguistik geht. Wir haben ja, auch in Deutschland hat vor allem, was Mehrsprachigkeit angeht und Linguistik, mit die führenden ForscherInnen. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Wir haben ja eigentlich alle Bücher, die ganze Fachliteratur, die ich für das Buch benutzt habe, ist aus den 70ern, 80ern und 90ern. Das ist nicht neu.
Was ich ja besonders schön finde, das habe ich aber auch schon in einem Talk, den du gehalten hast oder wo du als Gästin warst, da habt ihr auch schon darüber gesprochen, dieses Buch, was du geschrieben hast, Die Macht der Mehrsprachigkeit über Herkunft und Vielfalt, ist ja im Duden Verlag erschienen. Genau, das ist ja, das feiere ich so unglaublich ab, dass dieses Buch im Duden Verlag erschienen ist, weil das gerade natürlich für Schüler, ne, wir sind natürlich, wir können, überall ist der Duden, in jedem Raum, überall ist dieses also ist ja kein Lehrwerk, aber das Nachschlagewerk eben total präsent. Und witzigerweise, da muss ich auch immer lachen, dass SchülerInnen heute damit wenig anfangen können, weil alles, was in Buchform ist, erstmal etwas ist, wo sie sagen, ja, das ist ja alt. Also das ist ja nicht digital, das kommt ja nicht aus dem Netz. Und der Duden, glaube ich, hat so ein bisschen seinen bibelhaften Charakter auch eingebüßt, auch wenn der Duden natürlich mittlerweile digital zur Verfügung steht auch. Nichtsdestotrotz steht ja der Duden Verlag und der Duden als Buch an sich für Richtigkeit von Sprache. Das ist ja sozusagen die Bestandsaufnahme des richtigen Sprechens im Deutschen oder zumindest des Konsenses, der da in der SprecherInnengemeinschaft hergestellt ist. Deshalb finde ich das so wunderbar, dass dein Buch in dieser Schriftenreihe des Duden Verlags erschienen ist. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ich wurde vom Lektor angesprochen, von der Reihe, ob ich nicht ein Buch dazu schreiben möchte, also in der Reihe veröffentlichen möchte. Und das war auch während der Corona, ich hatte viel Zeit. Genau, und da war, aber ich glaube auch ehrlich gesagt, für das Thema gibt es eigentlich keinen besseren Verlag als den Duden.
Das ist vielleicht auch ein positiver Punkt, dass der Wandel natürlich, also wir sprechen natürlich auch immer so sehr kritisch, ne? Aber gleichzeitig passieren ja auch viele Dinge, ne? Also ich glaube schon, dass man auch immer mal wieder auf diese positiven Dinge und den Diskurs auch schauen muss, denn je mehr darüber gesprochen wird, desto bewusster wird es vielleicht auch, ohne jetzt ausschlagen zu wollen, dass natürlich auch weiterhin noch vieles nicht so läuft, wie es vielleicht laufen sollte.
Ich glaube auch, unsere Gesellschaft ist mindestens 20 bis 30 Jahre weiter, ist eigentlich die Politik. Und das ist das Problem. Mm. es wird ja immer noch von irgendwelchen Wahlmehrheiten ausgegangen, die es so nicht mehr gibt.
Absolut. Was würdest du dir denn, wenn du dir das jetzt stricken könntest für die Schule? Also ich habe eben schon im Vorgespräch, ich habe so eine utopische Idee, die könnte ich aber vielleicht gleich nochmal teilen. Was würdest du dir denn, wenn du jetzt an so eine Regelschule denken würdest oder vielleicht auch aus deinen Erfahrungen jetzt von Kita über bekannte Freunde, was auch immer, in Bezug auf das Schulsystem, was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt sagen würdest, könnte ich jetzt, ne, so ein bisschen so, so nach dem Motto, du dürftest das jetzt einfach ändern. Also du könntest jetzt entscheiden, was sich, keine Ahnung, ab nächstem Schuljahr in Bezug auf den Sprachenunterricht ändern könnte. Was würdest du dann machen?
Ich würde ehrlich gesagt erstmal damit anfangen, alle Musik-, Ballett- und Kunstschulen als öffentliche Institutionen anzubieten, das mir komplett kostenfrei anzubieten für alle. Und da würde ich auch genau, also eher regulieren wollen, wer eigentlich Ballett und Klavier unterrichten darf und wen nicht, dass es auch die Leute eine pädagogische Zusatzbildung bekommen. Aber das ist ein sehr sowjetisches, ein sehr russisches System. Und zwar das immer, man konnte 7 Jahre lang in die Musikschule gehen für fast kein Entgelt.
So cool.
Und die Lehrer wurden so, die LehrerInnen wurden so ausgebildet, dass sie von Tag 1 auch eine pädagogische Zusatzausbildung bekamen. Die wurden danach benotet, wie ihre Schüler spielten.
Das ist auch ein schlecht gutes System, ja.
Und das brauchen wir hier, glaube ich auch, damit man auch die Klassenfrage vielleicht nochmal anders angehen könnte. Mhm. Und beim Fremdsprachenunterricht, ich finde, meiner Erfahrung nach funktioniert der Fremdsprachenunterricht an deutschen Unis perfekt. Also ein ganzes Sprachlernzentrum, das läuft normalerweise beim Schnürchen, man kann die absurdeste Sprache lernen. Es finden sich immer Leute, die das möchten. Natürlich kann es nicht jede einzelne Schule anbieten. Aber auch da kann man das, glaube ich, koordinieren und Schulbus oder was auch immer, das wir so zusammenlegen, auch natürlich durch ein normales Softwareprogramm. Ich glaube schon, dass man das irgendwie so koordinieren könnte, dass die SchülerInnen eine viel größere Vielfalt an Fremdsprachen hätten, die auch anders unterrichtet wird. Und ich finde es auch, was ich so grässlich finde, ist das Wort Herkunftsunterricht, Herkunftssprachenunterricht. Mhm. Das heißt ja auch, ich habe ja nicht alle dasselbe Level in der Herkunftssprache. So können ja auch nicht Leute, die monolingual Spanisch aufwachsen. So können sie nicht auch Türkisch lernen. Auch da gibt es bestimmt Interesse mit anderen Herkunftssprachen. Ich glaube, das ist schon das, wo es eigentlich damit anfängt, dass eine Parallelgesellschaft eigentlich vom Staat her aufoktroyiert wird. Das, ja, das müsste sich, glaube ich, ändern, sonst muss einfach ein normaler Sprachunterricht sein und das war's. Fertig.
Würdest du dir auch wünschen, dass im Unterricht selber mehr Offenheit für verschiedene Sprachen gegeben wäre? Also das ist ja auch so ein Thema, was immer mal wieder wichtig wird, wenn man jetzt beispielsweise eine Projektarbeit macht oder im Deutschunterricht ist. Na, natürlich ist es dann erstmal Deutschunterricht, aber wenn es dann darum geht, weiß ich nicht, Gedichte zu schreiben, dann erleben wir super oft, dass wir dann gefragt werden, darf ich das auch in Englisch schreiben oder darf ich das auch, also Englisch ist das häufigste, ne, weil das auch irgendwie cool ist, weil das so an Songs erinnert und so. Aber darf ich dann auch was, keine Ahnung, in einer anderen, meiner Erstsprache oder was weiß ich, was hinzufügen? Und für mich ist das immer so, ich regel das je nach Thema, ne? Und ich sage dann, ja, es wäre schön, wenn du es dann übersetzen würdest. Also du kannst es natürlich, wenn es jetzt was Produktives ist, du kannst es natürlich irgendwie vortragen. Aber wenn dich jemand fragt, was heißt es denn jetzt, dann wäre es natürlich schön, wenn du das irgendwie ein bisschen erklären könntest für deine MitschülerInnen, die es eben nicht verstehen oder so. Ne? Und da finde ich, ist die Diskrepanz im Unterricht selber, also in den verschiedenen Fächern, manchmal noch so ein bisschen schwieriger auszuhandeln, wie man mit Mehrsprachigkeit umgehen kann. Weil für mich ist es beispielsweise ganz klar, natürlich können die, also ich sage das jetzt so, ne, ich weiß, dass das an vielen Stellen nicht so ist, aber natürlich sollen die Kinder ihre Sprache auf den Fluren, auf dem Schulhof sprechen. Natürlich sollen die in ihren unterschiedlichen Sprachen gefördert werden. Aber wie sieht es eigentlich in so einer pluralistischen Gesellschaft innerhalb der einzelnen Fächer aus? Macht es denn Sinn, das zu trennen und zu sagen, ja, dann gibt's jetzt eben Bio auf Türkisch? Oder brauchen wir eigentlich mehr Offenheit, auch aushalten zu können, wenn wir mal was nicht verstehen? Oder würde es Sinn machen zu sagen, du kannst es auch googeln und du googelst es dann halt auf Arabisch und dann füllst du so das Arbeitsblatt und musst es dann halt für dich übersetzen? Oder würdest du sagen, ja, ich glaube, das würde überfordern oder wie auch immer?
Ich glaube eher, dass Unterforderung schlimmer ist als eine Überforderung. Meine Erfahrung nach. Ich habe eher, also wirklich viel mehr von Unterforderung Angst als von der Überforderung. Bei der Überforderung kann man ja immer wieder nochmal einen Schritt zurückgehen und dann nochmal. Aber ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich habe keine pädagogische Ausbildung. Keine Ahnung. Ich unterrichte zwar an der Uni, aber ich unterrichte auch literarisches Schreiben und ich kann es nur auf Deutsch. Das ist zur Not klar. Ich behandle auch Texte, die auf Russisch sind. Ich behandle Texte, die auf Englisch sind. Ich habe auch schon mal auf Englisch unterrichtet, aber das ist jedes, ich merke das bei mir selber, ich bin nicht qualifiziert genug, um das tatsächlich so zu unterrichten, wie es vielleicht angebracht wäre. Ich weiß es nicht, klar gibt es bestimmt innovative Konzepte, nur bin ich nicht in der Lage, mir da irgendwas auszudenken, weil mich schlicht auch eine Vorstellung sich von einem Lehreralltag eigentlich außerhalb der Uni fühlt. Ich kann halt wirklich nur mal ein ganz kleines Fachgebiet unterrichten, aber da wüsste ich auch nicht, da kämpfen wir auch sehr drauf an. Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man wahrscheinlich nicht pauschal beantworten kann, sondern es kommt dann auch jedes Mal auf die einzelnen Kompetenzen auch an, was man sich zutraut zu unterrichten und was nicht.
Ja, wir haben in diesem Kontext, das fällt mir jetzt gerade auch nochmal ein, schon oft darüber gesprochen, dass wir, also anders, ich muss anders anfangen, um das besser zu erklären, was ich meine. Ganz oft oder häufig ist es ja so, dass Sprachkompetenzen von SchülerInnen sehr unterschiedlich entwickelt sind und auch sich unterschiedlich schnell entwickeln. Das ist ja ganz normal. Das ist ja was man aushält, auch als Lehrerin, dass man einfach im Deutschunterricht auch mit Geduld und so weiter Fehler aushält, ne? Das ist das Normalste der Welt. Aber wir kennen Gespräche im Kollegium und auch mit anderen Kollegen dahingehend, dass wenn dann zum Beispiel SchülerInnen im Abitur eine Klausur in Biologie oder in Geschichte schreiben, dass dann gesagt wird, eigentlich dürfte diese Schülerin oder dieser Schüler kein Abitur bekommen, weil die Deutschkenntnisse oder der Ausdruck im Deutschen so dermaßen schlecht ist, dass ich mir im Grunde genommen den Inhalt schon mit erschließen muss, weil ich den eigentlich aus dem, wie das sprachlich ausgedrückt ist, so nicht direkt entnehmen kann. Es gibt solche Situationen, dass die Sprachkompetenzen da einfach an ihre Grenzen stoßen, wenn so ganz komplexe Inhalte dargestellt werden sollen. Und dann ist immer die große Frage, so was wiegt denn jetzt hier mehr? Es ist ein deutsches Abitur, also muss hier auch eine bestimmte Sprachkenntnis vorhanden sein. Auf der anderen Seite werden ja auch inhaltliche und methodische Kompetenzen in Biologie beispielsweise abgefragt. Und da ist dann immer die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Und in diesem Zusammenhang haben wir darüber gesprochen, ob es nicht vielleicht auch denkbar wäre, dass man das alles so öffnet, dass man SchülerInnen die Möglichkeit gibt, diese Abschlussklausuren für auch von mir aus den mittleren Schulabschluss auf einer anderen Sprache als der deutschen schreiben zu lassen. Zum Beispiel also auf Arabisch, auf Türkisch. Um quasi dieser Sache zu entgehen, dass da Deutschkenntnisse vielleicht im Schriftlichen noch nicht so sind, wie man sich das wünschen würde, aber natürlich derjenige durchaus in der Lage ist, mit den fachmethodischen Sachen und den Inhalten der Fächer sehr gut umzugehen. Was würdest du sagen? Was ist das gut, das so zu machen, oder würdest du sagen, nee?
Ich würde spontan sagen, dass ich glaube, ich finde auch die Deutschkenntnisse tatsächlich sehr wichtig. Aber auch da kommt es natürlich auch drauf an, es gibt ja wirklich Menschen, die können sich nicht ausdrücken. Ja. Genauso wie andere Menschen. Ich kann zum Beispiel, meine Mathekenntnisse sind miserabel. Ich kann irgendwie alles, was mit Naturwissenschaften zu tun hat oder mit Musik, ich kann nicht mal rhythmisch klatschen. Meine Mutter ist Musiklehrerin, deswegen weiß ich ziemlich genau, wie unterentwickelt bei mir.
Ja, ich fühle das so, weil ich kann es auch nicht.
Das ist beim Ballett, wurde ich in der ersten Woche aussortiert. Es gibt einfach Kompetenzen, Talent oder nicht Talent, und die sind unterschiedlich verteilt. Und wenn tatsächlich ein Schüler oder eine Schülerin außergewöhnlich gut in Naturwissenschaften ist, heißt es noch lange nicht, dass es dieselbe sprachlichen Leistungen erbringt. Und dann ist es die Frage, ob es eigentlich jemals im Leben wirklich diese sprachlichen Leistungen, wenn man so ganz ehrlich sein möchte, ob es das jemals brauchen wird. Mhm. Und wenn man dann auch noch ganz ehrlich wäre, die ganze Forschungsarbeit findet heute auf Englisch, nicht auf Deutsch statt. Eigentlich müsste man das heute, also im Abitur müsste man eigentlich die Fächer auf Deutsch und auf Englisch unterrichten. weil spätestens ab dem ersten Semester sind alle Fach. Mit diesen Standardwissenschaften sprechen, aber von dem, was ich eruiert habe, sind sowieso alle Lehrbücher auf Englisch. Es ist halt die Frage, ob man dieses Behan auf Deutsch, ob das überhaupt, es müsste eigentlich nicht Arabisch sein, sondern Englisch, wenn man das wahrscheinlich ganz akkurat sagen möchte. Man müsste eigentlich schon beim Abitur die Schülerschaft auf die Forschungsarbeit auf Englisch vorbereiten. Und nicht auf Deutsch, weil ich glaube, die meiste Forschung findet leider nicht mehr auf Deutsch statt, sondern es sind, glaube ich, so 90% der Fachpublikationen aus Deutschland sind auf Englisch. Das entspricht ja eigentlich auch nicht mehr der Realität. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, das ist halt die Frage, ob man nicht noch mehr zusätzlichen Deutschunterricht geben müsste. Oder wo es eigentlich hakt, dass die Sprachen jetzt noch nicht da sind. Mein Lieblingsbeispiel, also es gibt ja eigentlich immer eine Erklärung dafür, dass die Sprachkenntnisse noch nicht da sind. Und woran liegt das? Und vielleicht wurde es pädagogisch irgendwie an einer anderen Stelle vermasselt. Mein Lieblingsbeispiel ist, also es muss ja irgendwo herkommen. Es ist ja auch nicht immer nur das Problem des Schülers, wenn er etwas nicht gelernt hat. Ich liebe zum Beispiel auch oft diesen amerikanischen Zugang auch, oder den von den Elite-Unis auch im Britischen, dass es halt nicht immer nur das Problem des Schülers ist oder der Schülerin, die etwas nicht gelehrt hat, sondern dass man sofort auch als Lehrender überprüft wird, ob man es eigentlich richtig gemacht hat und nicht, dann gibt es ein ernstes Gespräch.
Absolut, ja.
Immer evaluiert. Das hat hier nicht passiert.
Ja. Das ist auch ein Thema, über das wir generell oft sprechen. Also nicht nur individuell auf die LehrerInnen bezogen und auf Fortbildung und was weiß ich was und wer macht seinen Job überhaupt wie, sondern auch strukturell, ne? Also dass man immer wieder das System überprüft, weil die Überprüfungen, die man so kennt, also es gibt ja sowas wie so Lernstandserhebungen und seit PISA und so ist es ja ein Riesenthema. Aber man hat eben oft das Gefühl, dass es so sehr formalistisch ist, ne? Und dass es dann trotzdem immer so innerhalb dieses Systems irgendwie versucht wird aufzufangen. Aber manchmal eben genau dieses aus der Box herausdenken und mal mehrere Aspekte mit einzubeziehen, wie sowas wie auch Diskriminierungsformen, ne? Und wie du auch richtig sagst, ne, die Frage der Klasse, die Frage der Zugänge, sind wir auch beim Habitus und so weiter. Diese Dinge werden natürlich nicht mit einbezogen, sondern es ist dann immer so systeminnerent, wird dann geguckt, was auch wichtig ist, ne? Also ich würde gar nicht sagen, dass das nicht mit den anderen Dingen einhergeht, aber wir machen dann eine Reflexion über unsere Lernstandsergebnisse, dann kommt irgendwie bei rum, ja, die fünften Klassen haben da und da nicht so gut abgeschlossen.
Schnitten,
genau, nicht geschlossen. Und dann überlegen wir uns, ja, dann machen wir noch einen 10. Förderkurs auf. So, ne, statt irgendwie mal aus der Schule herauszugucken und zu schauen, okay, woran könnte es denn zusätzlich noch liegen? Und das ist vielleicht auch das, was du eben gesagt hast, auch mit den Ballettschulen und den Musikschulen und vielleicht auch den Vereinen, ne, auch wenn die in Deutschland, also der Zugang zu Vereinen ein bisschen einfacher ist als zu so Musikschulen und so, wo man sich ja immer fragt, ja, okay, wer kann denn überhaupt Kinder auf die meist auch nicht gerade günstigen Musikschulen schicken und so weiter. Aber genau, also das sind ja viele Punkte, da haben wir auch schon mal mit Aladin Elmar Falani drüber gesprochen, die da auch eine große Rolle spielen, die vielleicht auch außerhalb der Schule liegen. Und dann würde sich diese Frage vielleicht auch in der Schule gar nicht so sehr stellen, wie sie sich momentan einfach stellt. Unabhängig davon, dass ich bei dem Englischen total zustimme.
Aber ich glaube, das ist auch oft simpel. Zum Beispiel, ich kann mich nicht nach einem Semester hinstellen und sagen, meine Studenten waren zu blöd, um das zu verstehen, was ich unterrichtet habe. Da würde jeder irgendwie sagen, nein. Das ist halt definitiv dann meine Schuld, wenn meine Studierenden nach dem Semester immer noch nichts gelernt haben oder wenn ihre Arbeiten sich nicht weiterentwickelt haben, dann ist das mein Problem, nicht ihrs. Und zwar, das ist dann ganz offensichtlich mein Problem. Und ich mag auch zum Beispiel immer sehr den Zugang der Kunstschulen, wo es da tatsächlich sehr projektbezogen gearbeitet wird. Man immer schaut, was ist individuell. Und ich kann ja auch nicht jedem Menschen dieselben Sachen auf dieselbe Art und Weise vermitteln. Sondern es ist auch unterschiedlich, aber das ist halt auch einfach eine Frage des Geldes. Wieso? Also es muss deutlich mehr Lehrerinnen geben an der Schule und mehr Sozialkräfte und mehr mit weiteren Kompetenzen. Das ist ja, man kann ja nicht einmal die Stunde Deutschunterricht mit 30 Leuten oder zweimal, oder? Wie oft? Also.
Ja. Kommt für den Jahrgang an, aber ja.
Ich kann aber zweimal 45 Minuten Deutsch in der Schule. Das ist ja der Wahnsinn, da passiert ja natürlich nichts mit 30 Leuten, müssen wir immer so miteinander unterrichten. Zum Beispiel in Russland ist es auch getrennt. Man hat Literatur und man hat Russisch.
Ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass das hier nicht so ist. Ne? Ich glaube, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass das einfach im Deutschunterricht quasi alles in ein Fach gepackt wird.
Ja, und ich glaube, das hängt tatsächlich auch, und das ist jetzt eine steile These, aber auch mit diesem, also Deutsch ist identitätsstiftend und das hat, glaube ich, auch was mit der Geschichte zu tun und diesem kulturellen Bild von Deutschunterricht. Und das hat dann irgendwie die Auswirkung, dass man sagt, ja, Deutsche, in Anführungsstrichen jetzt Muttersprachlerinnen, brauchen keinen Deutschunterricht. Und das ist ja absurd. Ne? Also ich glaube, ich kann das jetzt gerade nicht so ausdifferenzieren, da müsste ich mir jetzt noch mehr Gedanken zu machen. Aber das, was irgendwie so ein bisschen, finde ich, da so mitschwingt, ist auch so eine Überbetonung des Deutschen als die Literatur- und Kultursprache. Und wir vermischen das eben alles und sagen eben nicht, dass jeder gleich viel Deutsch lernen müsste. Also ich glaube, das ist was, das sehe ich auch beispielsweise bei mir selber. Ich bin eine viel bessere Literaturlehrerin. Also das mache ich auch viel lieber als irgendwie Satzglieder mit den Fünfern. Das kann ich nicht gut. Und das ist für mich jedes Mal eine Qual, das irgendwie zu machen. Und ich frage mich auch selber immer wieder, warum muss ich das eigentlich machen, wenn ich weiß, dass das nicht meine beste Kompetenz ist. So, ich könnte viele Dinge einfach viel besser mit diesen SchülerInnen machen. Und ja, dann ist ja klar, dass das einfach nicht der beste Vibe ist, wenn ich da schon keinen Bock drauf habe und mich dazu zwingen muss. Und ja.
Genau, und natürlich muss es einen Rahmenlehrplan geben. Ich bin da ja. Sind wir auch sehr konservativ. Ich bin auch, das Konzept der freien Schulen ist auch nicht meins. Absolut nicht, aber es ist halt trotzdem, deshalb kann es nämlich zwei oder drei Lehrerinnen geben und eine von denen findet sie das Ganze bestimmt geil.
Ja, absolut. Also ich kenne genug.
Ja, das ist
genau. Also es ist halt, und das, zum Beispiel, das Unisystem ist viel freier und viel flexibler, dass man tatsächlich die eigenen Lehrveranstaltungen im Rahmenplan anbieten kann. Trotzdem lernen alle alles. Ich verstehe es halt nicht. Die deutschen Unis sind wahnsinnig gut, aber die Schulen nicht. Steckt einfach endlich Geld rein.
Ja, und das hat aber auch viel mit dem zu tun, was du eben schon gesagt hast, dass natürlich LehrerInnen selten überprüft werden oder die Ergebnisse, die sie, die Lernziele, ne, die sie erarbeiten sollten, gemeinsam mit den SchülerInnen, dass das an wenigen Punkten nur verglichen oder dann tatsächlich evaluiert wird. Und der Punkt, den Nicole gerade gesagt hat, dass sie ungerne Satzglieder in der 5. Klasse unterrichtet, wir sprechen ja auch unter Kolleginnen super selten aus, dass wir etwas nicht gut können oder dass wir etwas nicht mögen und deshalb einfach auch ganz, ganz schlechte MotivatorInnen sind in dem Moment. Und das, finde ich, ist auch was so ganz viel mit diesem Denken zu tun hat, dass man immer alles könnte in einem Fachbereich, der natürlich riesig ist und den man niemals als einzelne Person in allen Facetten vernünftig also überhaupt nur vernünftig, also schon gar nicht irgendwie ausfüllend und vollständig abdecken kann. Und das ist schon auch ein systematischer Fehler, der da angelegt ist in diesem Berufsbild.
Und spätestens an der Uni ist es ja auch nicht vorgesehen.
Genau.
Da kommt es auch nie wieder zu Rede. Das ist ja ausschließlich in der Lehrerinnenausbildung so. Spätestens da in der Germanistik ist ja auf gar keinen Fall davon die Rede.
Ja, absolut.
Ja.
Jetzt vielleicht so als abschließende Frage, bevor du uns eine Hausaufgabe stellen darfst. Du hast ja den Titel Die Macht der Mehrsprachigkeit gewählt und ich fände es, glaube ich, ganz schön oder ganz abrundend, wenn du das nochmal so ein bisschen erklären würdest, ne? Warum eigentlich Macht der Mehrsprachigkeit und das dann auch noch im Duden Verlag, der eigentlich ja nicht unbedingt dafür steht, mehrsprachig zu sein oder zumindest nicht im Alltagsverständnis sich unbedingt mit Mehrsprachigkeit auseinandersetzt.
Aber ich glaube, auch das hat sich mittlerweile beim Duden Verlag verändert. Wenn man sich die Publikationen anschaut, die sind wirklich extrem progressiv mitunter.
Ja, ich meine jetzt eher so im gesellschaftlichen Verständnis des Dudens. Ne? Also wenn jetzt meine Eltern an den Duden denken, denken die, glaube ich, nicht an Mehrsprachigkeit, sondern denken daran, nachzugucken, wie man irgendwas schreibt.
Genau, aber es ist halt, der Duden von heute ist halt auch schon super divers. Das sind wir auch nicht, genau. Selbst da ist also, selbst bei dieser Institution ist es vorbei, beim Goethe-Institut auch. Das ist, glaube ich, wir sind als Gesellschaft nicht da, wo wir uns politisch meinen. Und bei der Macht der Mehrsprachigkeit, ehrlich gesagt, wir hatten vorhin einen anderen Titel, aber der war schon vergeben. Ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß. Und ich glaube, das ist tatsächlich ich habe das selbst gespürt, jetzt kommen wir vielleicht doch zu meiner Eingangsanekdote, Ich habe das zuerst mal in Russland gespürt, dass da tatsächlich, wenn man mehrere Sprachen beherrscht, das ist eine Macht, die man bekommt. Man kann auf einmal barrierefrei kommunizieren. Und zwar quer durch, also und auch nicht mit den Gruppen, wo es vielleicht vorgesehen wurde oder was wünscht. Und ich habe mir das Gefühl, dass die Gruppen sich eigentlich nicht nach der Nationalität zusammenfinden, sondern nach den Kommunikationsmöglichkeiten. Und das ist halt nach der Sprache. Und es ist halt natürlich, kann, also dann verstehe ich eben noch diese ganze Frage nach Identität, die mit der Sprache zusammenhält. Aber das ist auch einfach eine Barrierefreiheit, die man dadurch gewinnt. Und völlig, also man kann sich dann viel freier mit vielen Menschen unterhalten und auch nicht nur im Ausland, sondern auch tatsächlich in der Stadt. Man versteht sie auf einmal völlig anders. Und man kann so viel mehr Werke entdecken, oder schon allein werden das Beispiel mit Google auf Arabisch. In der Hausarbeit zum Beispiel, wenn ich über russische Themen recherchiere, gehe ich mal auf, zuerst auf das deutsche Wikipedia und dann aber nochmal auf die russische Ausgabe, weil sie oft dreimal so lang sind. Oder ich muss auch oft die Texte auf Englisch lesen und dann nochmal auf Deutsch, weil es mir oft völlig andere Informationen stehen, die sich aber gegenseitig ergänzen, aber die ich halt nur monolingual Deutsch oder monolingual Russisch niemals rausgefunden hätte. Und ich glaube, wir brauchen mittlerweile in unserer Welt tatsächlich diese Möglichkeit, transnational zu recherchieren, um Sachen zu verstehen und überhaupt um unsere Welt klarzukommen. Das ist nicht neu, das war schon immer so. Man konnte eigentlich nie wirklich, also man hat immer mehrere Sprachen gebraucht, das ist eigentlich der Normalzustand unserer Welt. Und es ist nicht jede andere Fremdsprache, die dazu kommt, das nochmal natürlich, gibt dann tatsächlich wirklich Macht. Hm. Wenn man auf einmal eine Bedeutungshoheit gewinnt.
Du machst dazu super viele Beispiele, deshalb an der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, natürlich das Buch unbedingt zu lesen und auch deine Romane zu lesen. Und da beschäftigst du dich ja auch viel mit dem Thema Sprache, oder deine Protagonistinnen beschäftigen sich oder befinden sich immer in diesem Spannungsfeld zwischen Sprachen, zwischen Identitäten und so weiter. Vielleicht noch ganz kurz, weil ich das eben angekündigt habe, meine Utopie, was das angeht, wäre ja so ein bisschen, dass man auch sowohl voneinander als auch miteinander lernt, auch generationenübergreifend. Ich reg mich in der Schule immer, also seitdem ich wirklich als Lehrerin in der Schule bin, rege ich mich so darüber auf. Ich glaube, ich habe das an einer Stelle hier auch schon mal gesagt, dass ich irgendwie in einem Klassenraum Deutsch unterrichte und nebenan wird Spanisch unterrichtet oder Französisch und ich habe nichts davon. Das regt mich immer total auf. Und ich denke dann immer, wie bescheuert, dass wir LehrerInnen auch uns irgendwie dann VHS-Kurse buchen oder weiß ich nicht, Duolingo oder wie es alles heißt, so am Nachmittag noch machen. Und meine Traumvorstellung wäre es ja auch so ein bisschen dahingehend, Schule manchmal so zu öffnen, dass wir auch alle Lernende sind und vielleicht auch in einem AG-Angebot oder Nachmittagsunterricht oder so unterschiedlichste Sprachen, die eben zur Verfügung stehen, für die jeweilige Schule Ressourcen hat, zu lehren und zu lernen, aber vielleicht sogar gemeinsam mit SchülerInnen zusammen. Ne? Also ich fände es so cool, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, Vietnamesisch lernen könnte, mit neben einem Fünftklässler oder neben einer Fünftklässlerin, und es einfach auch so machtverhältnismäßig mal ein bisschen verschoben werden würde. Und dann gibt es eben Expertinnen, und es ist egal, ob die Expertin jetzt älter oder jünger ist als ich, ob die Lehrerin ist oder, also natürlich muss man didaktisches Wissen haben, um eine Sprache zu vermitteln, also das natürlich schon, aber die Frage so ein bisschen, wer ist denn eigentlich immer lernend? Und ich glaube, das wäre sowas, was so ultra bereichernd wäre, weil Kinder ja beispielsweise viel schneller sprechen viele Erwachsene da dann vielleicht so ein bisschen strukturierter rangehen und eher auf die Rechtschreibung gucken und, keine Ahnung, ihr Heft organisiert hätten, und die Kinder daneben würden einfach drauf losreden und man würde auch so ein bisschen Hemmungen beim Sprachenlernen und oder Vertiefen verlieren. Aber das ist natürlich eine völlig utopische Vorstellung. Ich glaube nicht, dass ich das noch irgendwie so erleben werde. Aber das fände ich halt total mega cool, wenn man sich mal vielleicht auch sowas als Projekt überlegen würde, ne? Dass eben dann auch LehrerInnen diese Projekte oder Workshops oder Kurse, wie auch immer man es benennen würde, belegen könnten und es nach Interesse gehen würde und nicht einfach nur nach, ich bin Lehrerin und ich unterrichte jetzt immer nur 10- bis 11-Jährige in der und der Sprache und gleichzeitig auch, ja, sich gegenseitig da so ein bisschen unterstützen, aber auch so die Möglichkeiten zu haben. Weil ich finde es immer schrecklich, wenn im Lehrerzimmer, Lehrerinnenzimmer dann Französisch gesprochen wird und ich denke, boah, hier schwirrt so viel Wissen, es gilt natürlich auch für andere Fächer. Und ich unterrichte einfach immer nur daneben und habe nichts davon. Also ich würde auch gerne im Biounterricht sitzen. Aber ja, ist natürlich auch ein bisschen egoistisch, aber das fände ich irgendwie, es ist halt eine coole Vorstellung. Wer weiß.
Das klingt doch super.
Ja. Du darfst die Hausaufgabe ankündigen.
Ja. Gibt es etwas, was du jetzt vielleicht Nicole und mir, aber darüber hinaus auch sehr gerne allen anderen Lehrenden, die uns zuhören da draußen, als Hausaufgabe mit auf den Weg geben wollen würdest?
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Hausaufgabe, aber ich habe eine Frage stattdessen, wenn ich darf. Habt ihr eigentlich auch aus euren Lehrerinnen-Erfahrungen heraus, habt ihr das Gefühl, dass das System irgendwie noch so fortbestehen wird? Also je nachdem, wenn die wirklich, ich habe mir das Gefühl, ich war bei der Kita meiner Kinder so erstaunt, wie divers das mittlerweile ist. Und bei der Schule ist es irgendwie noch diverser. Habt ihr das Gefühl, dass die Schule eigentlich noch so lange weitermachen kann oder wird? Jetzt im Spektrum 10, 20 Jahre.
Ja, wir dürfen
das ja jetzt noch nicht sofort ad hoc beantworten, sondern wir müssen das mitnehmen und wollen das natürlich auch allen Zuhörenden ermöglichen, da ihre Gedanken zu äußern. Und dann ist es jetzt auch noch unsere Aufgabe, uns zu überlegen, wie wir deine Frage beantworten können, in welchem Rahmen. Vielleicht schreiben wir wieder einen Essay.
Ja, mal gucken. Nicht jedes Mal.
Ja.
Aber wir werden dir auf jeden Fall Bescheid sagen. So machen wir das nämlich immer. Und dann können wir auch gemeinsam überlegen, vielleicht macht man auch noch mal so ein kurzes Insta-Live zu der Frage, wo wir dir vorstellen können, was wir alles so für Antworten auf die Frage bekommen haben. Und wenn nicht, kriegst du auf jeden Fall auch alle anderen Antworten irgendwie übermittelt. Und wir wollen das eben nicht vorwegnehmen. Deshalb
nein, genau, deshalb müssen wir jetzt
geben
schweigen.
Wir das in die Runde, wie immer.
Ich freue mich drauf.
Ja, so cool. Aber wir sind total begeistert und sehr selig, dass du dir diese Zeit genommen hast.
Vielen Dank euch.
Es ist so großartig. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen, vielen Dank euch.
Hoffentlich bis bald mal in Berlin. Ja. Wir müssen einfach auch öfter noch nach Berlin fahren. Alle sind immer in Berlin.
Ja, das Zentrum.
Bis ganz bald.
Bis ganz bald. Dankeschön.
Vielen Dank euch.